und ich haben uns vor ein paar Wochen auf das Wagnis eingelassen, euch, die Gemeinde, zu fragen, über was sollen wir predigen. Und da kamen ein paar Themen zusammen, einige echt gute, einzelne so Einzelthemen, die wir uns auf alle Fälle merken und hier und da mal aufgreifen werden, dann aber auch so gebündelte Themen. Da zum Beispiel ein Thema ging so um Freundschaft, um Beziehung, um Familie und Ehe. Und genau darüber werden wir nach den Sommerferien eine ganze Predigtreihe zu haben. Dann gab es auch einige Themen so rund um Reinheit, Keuschheit, heilig Leben. Darüber wird Timo in 2 Wochen predigen. Und dann gab es noch so einige Themen rund um Himmel, Hölle, Gericht, Endzeit, das Reich Gottes, Allversöhnung, ja, nein, vielleicht. Das große Thema Endzeit. Und ich weiß nicht, wo du dich da einordnen würdest, ob du jemand warst, der das da draufgeschrieben hat, weil du so ein richtiger Endzeitler bist, so ein Endzeitforscher, der so die Endzeitreden Jesu ganz genau studiert hat, der ganz genau weiß, was in der Offenbarung steht und sich da im Detail mit auskennt. Der versucht es auszulegen und der ganz genau weiß, in welchen Siegeln oder in welcher Posaune uns wir jetzt gerade befinden, weil ich das nachgerechnet habe und dann ganz genau weiß, welche Zornesschale in der Offenbarung irgendwie, was bedeutet im Audio hier und jetzt und du hinterfragst jeden Politiker, ob er nicht doch vielleicht der Antichrist ist und jede neueste Technologie, die irgendwie rauskommt, wird erstmal in Frage gestellt und geguckt, wo steht das eigentlich in der Offenbarung? Oder du bist so ein Endzeit-Egalo, der so keine Ahnung hat, von was ich gerade geredet habe. Was für Siegel, was für Schalen, was für Posaunen, bist du verrückt geworden? Vielleicht hast du mal gehört, so, ja, okay, Jesus kommt vielleicht eines Tages wieder und davor wird echt einiges wirklich richtig schlimm. Aber keine Ahnung, was genau, wo, wann, wie, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ich habe mal versucht, Offenbarung zu lesen, habe ich nicht verstanden, habe was anderes gelesen. Ja. Vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen. Wir versuchen uns heute mal wieder ganz neu und frisch diesem Thema zu begegnen. Und da schon mal vorab die Anmerkung, ich werde viele Themen einfach nur ganz, ganz grob durcharbeiten. Ich werde auf gar keinen Fall ganz detailliert irgendwo reingehen können, weil das viel zu groß ist. Das ist ein richtig großes Thema. Die Lehre von den letzten Dingen, in der Theologie nennt man das die Eschatologie. Das ist ein richtig großer Forschungsbereich, über den in jedem Unterbereich könntest du etliche Vorträge und Bücher zu anhören und lesen. Gar kein Problem. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende Aussagen genau über diese Themen in der Bibel. Alleine Jesus trifft bis zu 700 Aussagen rund um, was passiert in der Endzeit, was passiert eigentlich im Himmel, was muss davor alles noch geschehen, was passiert im Gericht, wie sieht das Reich Gottes aus und, und. Da heute Morgen ins Detail zu gehen, ist fast unmöglich. Aber deswegen schauen wir uns das heute mal zusammen an. Uns Predigern geht ja ein Ruf voraus, ein bisschen negativer Ruf. Man sagt uns nach, wir haben Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Heute Morgen habe ich solche Antworten für euch. Auf eine Frage, die du vielleicht noch nie gestellt hast. Aber die Frage lautet, warum haben wir überhaupt diese Endzeitreden in der Bibel? Hast du schon mal gefragt? Warum werden wir uns überhaupt überliefert? Vom Alten bis ins Neue Testament. All diese Prophezeiungen, diese Visionen, so unverständlich sie auch sind, wurden abgeschrieben, übermittelt, weitergegeben, aufgeschrieben. In jedem Evangelium lesen wir davon. Und dann ein ganzes Buch, das ganz letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, erzählt nur davon. Warum? Warum steht es überhaupt da drin? Mit welcher Begründung? Um uns Angst zu machen? Um uns einzuschüchtern? Um irgendwie den Todeswunsch zu steigern? Die Hoffnung, ich kriege das hoffentlich alles gar nicht mehr mit, ich bin davor hoffentlich schon tot? Um uns panisch zu machen? Oder um uns eine Hilfestellung zu geben, um irgendwie ausrechnen zu können, wo wir denn uns gerade befinden? Und wann denn Jesus genau wiederkommt? Wie viele Jahre denn vergangen sind bis jetzt? Und wie viel dann noch folgen? Und wie viele Leute kommen überhaupt in den Himmel oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir rechnen und rechnen und werden panisch und werden verrückt, verlieren uns in irgendwelchen Verschwörungstheorien und schauen uns ein bisschen zu viele YouTube-Videos darüber an. Oder stehen die da drin, weil sie eigentlich doch egal sind? Damit wir verständnislos bleiben. Dass wir sie eigentlich rausstreichen können. Dass es eigentlich so ein Thema ist, womit sich halt irgendwelche komischen Bibeltheologen mit auseinandersetzen können, aber für die Normalsterblichen, das ist irgendwie ein bisschen zu viel für die Freizeit. Warum steht es da drin? Ich möchte mit euch heute Morgen 3 Gründe anschauen, warum es gut und wichtig ist, dass sie da stehen und warum es gut und wichtig ist, dass wir sie lesen und kennen. Erster Grund, damit wir wachsam bleiben und treu. Jedes Mal, nachdem Jesus über das Ende der Zeit spricht und über seine Wiederkunft, kommt er ganz am Ende zum Schluss und deswegen bleibt wachsam. Deswegen bleibt treu. Man könnte auch anders sagen, Vorbereitung. Bereite dich darauf vor. Er gibt sozusagen eine Vorwarnung. Erzählt, das wird alles passieren und jetzt mach dich ready dafür. Das soll dich nicht überraschen, wenn es dann so kommt. Du kannst dich jetzt schon emotional, psychisch, physisch darauf vorbereiten. Er sagt, wenn ihr merkt, dass der Südwind weht, sagt ihr, es wird Hitze geben und so kommt es dann auch. Ihr Heuchler, das Aussehen von Himmel und Erde könnt ihr richtig einschätzen. Wieso könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht beurteilen? Er sagt, die Wetterphänomene, die könnt ihr vorhersehen. Aber die Zeichen der Zeit, das, was auf geistlicher Ebene passiert in dieser Welt, dafür habt ihr irgendwie den Blick verloren. Und deswegen erzählt uns Jesus davon, um diesen Blick wieder zu schärfen, um das zu klären. Jesus sagt, ihr müsst die Zeichen der Zeit kennen, lesen und studieren. Dann war die Frage, was sind denn die Zeichen der Zeit? Was sollen wir denn da studieren? Also hält er Endzeitreden und erklärt es. Da fängt er zum Beispiel an, Matthäus 24, das ganze Kapitel voll davon. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias, damit werden sich viele verführen. Das sagt Jesus mehrmals, das kommt immer wieder, auch in den neutestamentlichen Briefen immer wieder. Da kommen Irrlehrer, falsche Propheten und die behaupten, sie hätten die Rettung. Sie seien der eine wahre Prophet. Und dann schauen wir in die Kirchengeschichte und sehen da vielleicht so Leute wie Mohammed für den Islam, sehen Joseph Smith für die Mormonen oder sehen Lee Man Hee für die Shinshon-Shi-Kirche. Das ist eine aktuelle Sekte, die genau das lebt. Dieser Anführer sagt, ich bin der einzig wahre Prophet, der die Offenbarung auslegen kann. Jesus sagt, lasst euch davon nicht verführen. Glaubt den Leuten nicht, wenn sie sagen, sie seien der Messias. Rennt nicht den falschen Lehrern und den falschen Propheten hinterher. Und jetzt können sie uns das Angst machen. Jetzt könnte man fragen, aber wo soll ich denn unterscheiden können, wer ein richtiger Lehrer ist und wer ein falscher Lehrer ist? Wie soll ich denn mit meinem kleinen theologischen Wissen das irgendwie unterscheiden können? Wenn ich jetzt irgendeine Predigt höre, irgendeinen Podcast höre, wie soll ich das checken? Am Ende werde ich verführt, keine Ahnung, ich habe Angst davor. Ich kann euch einen Schlüssel mitgeben, wie ihr das gut unterscheiden könnt. Wo ihr euch auf den ersten Blick seht, ist es ein Irrlehrer oder nicht. Und es ist nicht, dass die Leute vielleicht was Falsches sagen. Ich sage auch falsche Dinge. Vielleicht bin ich auch ein Irrlehrer. Müsst ihr prüfen, nein, Spaß. Aber wir Prediger sagen falsche Dinge. Wir irren uns manchmal in der Bibelauslegung, betonen Dinge über, betonen Dinge unter. Und dafür müssen wir selber Rechenschaft ablegen, müssen ans Kreuz gehen und um Vergebung bitten, wenn wir was Falsches gesagt haben und müssen zu Jesus kommen und sagen, schenk uns Weisheit, reinige mich, erneuere mein Herz und lass mich voller Weisheit predigen, ja. Woran kannst du dann unterscheiden, ob jemand ein guter, ein wahrer Lehrer ist oder ein falscher Lehrer ist? Ein Schlüssel, um das eigentlich sofort zu erkennen ist, wen predigen sie? Deuten sie im Letzten auf Jesus hin und sagen, folg ihm nach. Studier seine Reden, studier, was er gelehrt hat. Renn ihm hinterher, folg ihm nach. Er ist der Messias. Er rettet, nicht ich. Oder sagen die Leute, naja, du brauchst schon noch mich auch. Du brauchst schon auch noch meine Lehre. Du musst schon auch noch mein Buch lesen. Du brauchst schon auch noch meine Handauflegung, damit du Heilung erfährst. Eigentlich brauchst du mich. Oder noch mich als Add-on zu Jesus. Oder sie verkünden irgendeinen falschen Jesus, den die Bibel so gar nicht lehrt. Also. Dann gibt es auch Leute, die haben ein bisschen Angst, das zu verpassen. Jesus sagt, rennt da nicht hinterher, wenn sie sagen, da ist der Messias. Und dann können wir auf die Idee kommen, vielleicht verpasse ich ihn ja. Ich meine, beim ersten Mal, als es wiederkam, haben Leute es ja auch verpasst. Haben es Leute ja auch nicht gecheckt. Am Ende bin ich jetzt wieder so einer, der es nicht checkt. So. Sie will auch sehr klar, dass sie sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es für alle sichtbar, unzweifelhaft erkennbar sein. Er wird so kommen, wie er gegangen ist, und zwar auf Wolken. Wieder kommen und mit lautem Posaunenklang und mit lauten Stimmen wird es für alle Menschen sichtbar, hörbar, erkennbar sein, klar sein, hier kommt der Retter, Hier kommt Jesus. Hier kommt Gott höchstpersönlich auf die Erde. Und weil es im Anspiel kurz erwähnt wurde mit dem Thema Entrückung, gibt es ja auch so manche lustige Theorien dazu rüber, vor allem irgendwie durch Filme oder Serien beeinflusst, dass Leute auf einmal so weg sind. Da liegen nur noch die Klamotten am Boden und dann sind auf einmal so alle Christen sind so schlagartig weg. Tatsächlich spricht die Bibel auch von Entrückung, meint damit aber was anderes. Und zwar meint den Fakt, dass wenn Jesus wiederkommt auf den Wolken, dass die Christen, die auf ihn gewartet haben, dass die Gläubigen ihm entgegengerückt werden, dann treffen sie sich da. Ja, klingt witzig, ist aber so. Und dann kommen sie zusammen auf die Erde. Dann wird Gericht gehalten und Gottes Friedensreich bricht an. So viel dazu. Jesus fährt fort in seiner Endzeitrede. Also er sagt, gebt Acht auf die Irrlehrer und dann geht's weiter. Und er sagt, erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Auch da reicht ein ganz, ganz kurzer Blick in die Geschichte und wir merken, ja, das kennen wir. Haben auch alle vor uns schon erlebt. Kriege, Anfeindungen, Streit, Hungersnöte, Naturkatastrophen, all das kennen wir. Zur Wahrheit gehört aber auch, das wurde gar nicht immer kontinuierlich schlimmer. Es gab Phasen. Es gab schlimme Kriegszeiten in der Geschichte und es gab lange Friedenszeiten auf der Welt, immer an unterschiedlichen Orten. Zur Wahrheit gehört auch, dass heutzutage mehr Menschen denn je nicht an Hunger leiden. Mehr Menschen denn je können versorgt werden und müssen nicht an Hunger sterben. Naturkatastrophen werden tatsächlich schlimmer, aber gar nicht so viel, wie man vielleicht vermuten mag. Jetzt könnte man denken, naja, okay, dann sind wir noch nicht in der Endzeit. Das ist ja gut. Können wir Grund zur Freude und zur Hoffnung haben. Dann wird ja doch alles besser, oder? Oder man liest weiter. Doch das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Jesus sagt, es ist wie Geburtswehen, die werden immer schlimmer. Ganz egal, wie gut es jetzt gerade ist oder wie schlimm es jetzt gerade ist, ey, versprochen, es wird noch schlimmer. Dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen. Viele falsche Propheten, hier haben wir es wieder, werden auftreten und viele in die Irre führen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Da kommen falsche Propheten, da kommen Kriege, Hungersnöten, unheilbare Krankheiten, Naturkatastrophen, die unaufhörlich die Menschen bedrohen und sie töten, eine Welle von Boshaftigkeit und ein Ende der Liebe. Und Jesus sagt, das ist erst der Anfang. Das ist wie Geburtswehen. Ich habe noch kein Kind bekommen und ich werde auch nie eins gebären, aber ich habe mir sagen lassen, dass wenn Geburtswehen kommen, dann tun die weh. Dann tun die richtig weh. Und dann kommen die wieder. Und dann kommen die wieder. Und dann kommen die immer häufiger und die werden immer schmerzhafter und immer regelmäßiger und die Abstände dazwischen werden immer kürzer. Und Jesus sagt, genauso wird es sein. Die Sachen passieren schon von Menschheitsgedenken an und es wird einfach immer schlimmer und immer schlimmer. Dann liest man vielleicht in der Offenbarung weiter und trifft dann auf die besagten 7 Siegel, so Wachssiegel, die aufgebrochen werden oder 7 Posaunen, die ertönen oder 7 Wasserschalen, die ausgegossen werden. Jeweils symbolhaft für einen Akt dieses Unheils. Da lesen wir davon, dass Tiere und Menschen sterben. Manchmal nur ein Teil der Menschheit, manchmal alle. Dass ganze Dinge ausgelöscht werden, Krankheit und Plagen und Unheil über die ganze Welt hinwegfegt. Kurz dazu, wenn du das irgendwie liest und verstehen willst, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das auszulegen. Es gibt die, die das so auslegen und sagen, ja, das passiert alles so chronologisch nacheinander. Erst die 7 Siegel, dann die 7 Posaunen, dann die 7 Schalen und wir können jetzt irgendwie gucken, wo sind wir gerade? Können das irgendwie einordnen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das meiste davon ist schon passiert, wir sind schon ziemlich am Ende. Dann gibt es die Theologen, die sagen, ja, wir sind eigentlich mittendrin. Und es gibt die, die sagen, ja, das meiste davon ist noch gar nicht passiert. Man versucht es irgendwie immer zu deuten und zu gucken, welche Kriege in der Menschheitsgeschichte passen denn jetzt genau auf dieses Bild in der Offenbarung. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu lesen, und das wäre so ein zyklischer Ansatz, den ich für sehr plausibel halte. Nämlich zu sagen, alle diese Siebener-Gruppen beschreiben die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seinem Wiederkommen. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit einem anderen Schwerpunkt vielleicht. Aber inhaltlich, sowohl wie sie geschrieben sind, als auch die Sachen, die sie erzählen, geben irgendwie den Hinweis darauf, das gehört irgendwie zusammen. Wenn hier auf einmal alle Menschheit schon ausgelöscht ist und dann beginnt bei den Posaunen wieder von vorne, ist die Frage sich zu stellen, wie passt das irgendwie zusammen? Wie können wir das auslegen? Also ich glaube, all diese Sachen erzählen zyklisch, immer wiederkehrend die Sachen, die passieren. Ähnlich wie Geburtswehen, das kommt immer wieder und es wird immer schlimmer und die Abstände dazwischen werden immer kürzer. Und so wie wenn du schwanger wirst oder kurz davor bist, schwanger zu werden, oder ich weiß auch nicht genau, wann man das macht, geht man in einen Vorbereitungskurs für so eine Schwangerschaft. Und dann lernt man ja, wie man damit umzugehen hat. Ne? Also man lässt sich ja nicht überraschen von den Wehen. So, wenn du nicht wüsstest, dass du schwanger bist und auf einmal kommen Wehen, dann ist Grund zur Panik. Dann hast du auf einmal die extremsten Bauchschmerzen, denkst du, ich sterbe gleich. Wenn du weißt, das ist ein Kind in mir. Das sind Wehen und du hast gelernt, wie du da irgendwie atmen musst und dich bewegen musst, dann kannst du damit umgehen. Und so sagt Jesus auch, ich erzähle euch die Sachen vom Ende der Zeit, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Sei vorbereitet. Lass dich nicht davon überraschen. Wie bereitet man sich darauf vor, dass Jesus wieder kann? Naja, wie bereitest du dich auf eine Prüfung zum Beispiel vor? Du lernst die Sachen, lernst sie auswendig, lernst sie so gut, dass du sie sogar im Transfer anwenden kannst. Lässt sie so sehr einsickern in dein Gedächtnis und in dein Muskelgedächtnis, dass selbst in Stresssituationen oder unter Druck du sie trotzdem abrufen kannst. Oder wie bereitest du dich darauf vor, wenn Besuch kommt, wenn deine Kinder oder deine Schwiegereltern oder so zu Besuch kommen? Dann räumst du auf, bringst den Müll raus, beziehst das Gästebett, kaufst irgendwie gut ein, damit du was Leckeres kochen kannst. So. Wie bereiten wir uns darauf vor, dass Jesus wiederkommt? Naja, wir studieren sein Wort. Wir schauen, was er sagt, was er lernt und lernen es. Lassen es Teil werden unseres Gedächtnisses, unseres Muskelgedächtnisses, damit selbst dann im Unheil, selbst im Druck, selbst in Stresssituationen die Nachfolge von Jesus etwas Selbstverständliches bleibt. Weil ich es immer so getan habe. Schon zu Friedenszeiten habe ich so gelebt, damit höre ich jetzt nicht auf. Ich gebe doch jetzt nicht auf, Jesus treu zu sein. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, dann ist dein Herzenshaus, dein inneres Haus aufgeräumt, sauber. Da ist ein gedeckter Tisch, der sagt, Jesus, herzlich willkommen. Ich habe lange auf dich gewartet. Schön, dass du da bist. Hast den Müll rausgebracht. Das ist ein sauberes Zuhause. Eins ist klar, das Ende kommt und Jesus kommt wieder. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Und dann darfst du fröhlich diese Endzeitzeichen studieren und lesen und dich damit beschäftigen. Nicht um panisch zu werden, nicht um verrückt zu werden, auch nicht um irgendwie auszurechnen, wann denn Jesus jetzt genau wiederkommt. Jesus sagt selber, doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. Viele haben schon versucht, es auszurechnen und genauso viele sind gescheitert. Warum aber dann trotzdem diese Geschichten lesen? Warum sich dann trotzdem irgendwie durch die Offenbarung kämpfen und so vieles nicht verstehen? Jesus sagt mittendrin in der Endzeitrede im Matthäus-Evangelium Folgendes. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Jesus sagt, ihr habt eine Freudenbotschaft. Denkst du, ja, aber also, du erzählst irgendwas von Krieg und Unheil und Verfolgung und Misshandlung und noch mehr Tod und noch mehr Unheil und noch mehr falsche Propheten. Jesus, wo ist die Freudenbotschaft? Oder das Buch der Offenbarung, der genau da weitermacht, beginnt mit der Einleitung, glücklich, glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Ey, das Grund zur Freude, wenn du das liest. Was will die Offenbarung als Buch? Sie will Freude entfachen. Es ist ein Freudenbuch, ein Hoffnungsbuch. Jesus sagt, ihr habt über all dies hinaus eine Freudenbotschaft. Das ist die Freudenbotschaft. Die Freudenbotschaft ist die, dass all diese Kriege, dass all das Unheil und selbst wenn es noch schlimmer wird und wenn es noch schlimmer wird und wenn du es dir gar nicht vorstellen kannst, dass es noch schlimmer wird, es noch schlimmer wird, nicht das Ende ist. Dass die Verfolgung, dass die Lieblosigkeit, dass der Tod und der Schmerz nicht das letzte Wort haben. Das sagt Jesus, das ist die Freudenbotschaft. Die Freudenbotschaft ist, dass ich in allem Unheil die Rettung bin. So schlimm es auch ist, ich hab's im Griff und ich habe ein gutes Ende dafür vorbereitet. Im Anspiel war davon die Rede von diesem tausendjährigen Reich. Ganz kurz, was hat es damit auf sich? Warum sollten wir uns darüber freuen? Es ist die Rede von einem tausendjährigen Friedensreich. Steht in der Offenbarung 20, die Verse 1 bis 6, wenn du es nachlesen möchtest. Und da ist die Geschichte, die wir erzählt wird, dass so Satan in Form eines Monsters eingeschlossen wird, verriegelt wird, für 1000 Jahre. Und in diesen 1000 Jahren herrscht Jesus mit seinen Nachfolgern über die Welt. Und dann nach diesen 1000 Jahren kommt der Satan wieder raus für eine kurze Zeit und wird dann aber endgültig besiegt. Und jetzt haben sich in der Kirchengeschichte die Theologen darüber zerstritten, wie man das denn deuten kann. Sagst vielleicht, mir ist das völlig egal, wie das gedeutet wird. Es gab Menschen, denen war das absolut gar nicht egal. Daran stand und viele Glaube. Da gab es die Prämillennialisten, die Postmillennialisten oder die Amillennialisten und alles dazwischen und mit noch komplizierteren Namen, die sich darüber gestritten haben, wann das denn wo wie eintritt. Die einen sagen, erst kommt 1000 Jahre Frieden, dann kommt Jesus wieder. Andere sagen, erst kommt Jesus wieder, dann kommt 1000 Jahre Frieden. Andere sagen, naja, das passiert eigentlich schon jetzt, diese 1000 Jahre sind symbolisch und die breiten sich jetzt schon aus und alles wird immer besser und dann kommt Jesus wieder. Andere sagen, das gibt's eigentlich gar nicht so. Das ist eigentlich nur symbolisch gemeint, wie vieles in der Offenbarung. Diese 1000 Jahre Frieden und dieses Einsperren des Satans, das passiert so faktisch, wird das nicht passieren. Darüber können wir streiten, können verschiedene Auslegungsmodelle uns angucken und das studieren. Wenn du sagst, da habe ich Freude dran, dann komm auf mich zu und wir reden darüber. Und ohne das irgendwie abzuschmälern, will ich den Bogen spannen und sagen, es geht um was Wichtigeres. Wir warten nicht auf 1000 Jahre Frieden, sondern wir warten auf eine Ewigkeit von Frieden. Ganz egal, wo du da theologisch stehst, am Ende kommen wir alle zu dem Punkt zu sagen, naja, auch das kommt zu einem Ende. Wir warten auf die endgültige Auslöschung des Bösen, auf sein Friedensreich, das kommen wird. Es wird versprochen. Schon im Alten Testament bekommt Daniel eine Vision über das Ende der Zeit und da werden alle möglichen Könige und Gewalten der Welt ausgelöscht und dann kommt er zum Schluss und sagt, Gott aber behält die Herrschaft in alle Ewigkeit. Alle Mächtigen der Erde werden ihm dienen und gehorchen müssen. Gott bleibt Herrscher. Wenn du dann das Jesaja-Buch liest und davon liest, wie die Leute im Frieden leben, wie die Schöpfung im Frieden lebt, wie die Menschen im Frieden leben und die Menschen mit Gott zusammen im Frieden leben und dann tatsächlich der Krieg und das Unheil zum Ende kommt, lesen wir, denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Bluchlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein und dieser Name gehört zu ihm, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott. Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Jetzt denkst du vielleicht, die Stelle kenne ich. Die kenne ich von Weihnachten. Ja, ganz viele alttestamentliche Prophezeiungen über das Ende der Zeit enden bei Jesu Geburt. Dann ist das Ende der Zeit gekommen. Deswegen können wir auch da darüber streiten, was wir eigentlich unter Endzeit verstehen. Ob das tatsächlich nur die letzten paar Jahre sind, wo wir dann merken, jetzt ist wirklich hier vorbei gleich? Oder meint es die Zeit von Jesu Geburt, spätestens sein Tod und seine Kreuzigung und seine Auferstehung oder allerspätestens seine Himmelfahrt bis zu dem Zeitpunkt, in dem er wiederkommt? Dass wir eigentlich jetzt schon seit 2000 Jahren im Ende der Zeit leben, weil wir darauf warten, dass er eines Tages wiederkommen wird. Eine Definitionsfrage und auch darüber können wir streiten. Was aber klar ist, er kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann wartet ein Friedensreich auf uns. Das, meine Lieben, ist Grund zur Freude und Grund zur Hoffnung. Petrus, der schreibt, aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Am Ende der Geburtswehen. Was wartet da? Eine Geburt. Und was kommt mit der Geburt? neues Leben. Etwas, was davor noch nicht da gewesen ist. Neue Welt, neuer Himmel. Kommt zum Vorschein. Tatsächlicher Frieden, wie er davor noch nicht da gewesen ist. Wie er davor sich schon ausgebreitet hat, gewachsen ist, schon fühlbar da war, aber noch nicht. Und doch schon, und dann wird es eines Tages in Vollendung so sein. Der Offenbarung dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Und dann geht's weiter, es gab kein Leid mehr, kein Unheil, keine Tränen mehr. Alles war richtig, richtig schön. Eine Frage, die aufkam auf diesen Pinnwanddingern, wo man sagen konnte, was das Thema sein soll, war eine Frage, wie stellst du dir den Himmel vor? Kurze Antwort, das Schönste vom Schönen und noch viel schöner. Das Allerbeste vom Besten und noch viel besser. Wenn du dir, wenn du an den Himmel denkst, wenn da nicht übersprudelnde Freude, Hoffnung und Zuversicht in dir hochkommt, wenn du nicht in die Hände klatschen willst und tanzen willst und denkst, das ist der beste Ort, den ich mir vorstellen kann. Wenn das nicht passiert, dann stellst du dir den Himmel vermutlich falsch vor. Das ist der schönste Ort, den du dir vorstellen kannst. Die Gegenwart bei deinem Schöpfer in aller Schönheit und Herrlichkeit. Wenn du bei dem Thema Endzeit, wenn dann nicht automatisch auch Freude bei dir hochkommt, dann lies weiter. Ich will dir Mut machen, die Offenbarung zu lesen. Vielleicht hast du schon mal versucht, sie zu lesen. Du hast gemerkt, okay, die ersten Kapitel, die checke ich irgendwie. Dann wird es echt schwierig. Am Ende wird alles gut und da verstehe ich auch wieder einiges. Die Mitte mit den Siegeln und Posaunen und mit den ganzen Monstern und Drachen und so, das ist ein bisschen tricky. Ich will trotzdem Mut machen, sie zu lesen, sie zu studieren, vielleicht zusammen mit deinem Hauskreis da nochmal reinzugehen und zu fragen, ey, was bedeutet das für mein Heute, für mein Jetzt? Das Buch Offenbarung heißt eigentlich Apokalypse. Und Apokalypse, dieses Wort übersetzt, meint Offenlegung. Also deswegen ja auch Offenbarung. Etwas wird offengelegt, etwas wird sichtbar gemacht. Ein Schleier, eine Decke, die davor die Sicht versperrt hat, wird entfernt und die Sicht wird klar. Vielleicht hast du die Offenbarung schon mal gelesen und gemerkt, dass eher das Gegenteil passiert. Die Sicht wurde eher unklarer und ich habe eher Sachen weniger gut verstanden. Genau das Gegenteil will die Offenbarung eigentlich machen. Und worauf will sie den Blick richten? Worauf will sie den Schleier entfernen? Ein Blick auf Jesus. Die Offenbarung, die klar macht, in allem Unheil, in allem Schmerz, in aller Tragödie, er hat es im Griff. Er rettet, er ist und bleibt gut und er wird es zu einem guten Ende bringen. Wenn bei dir das Thema Endzeit keine Freude auslöst, dann lies weiter. Und vielleicht merkst du jetzt, ja, wenn ich aber so ernsthaft über die Endzeit nachdenke, dann ist da nicht so viel Freude. Dann mischt sich da eigentlich unter all die Hoffnung, unter all die Freude, unter all die Zuversicht irgendwie auch ein ganz, ganz tiefer Schmerz. Weil wir merken, es gibt Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Weil wir merken, es gibt Menschen und etliche auf dieser Welt, für die diese Trübsal, für die diese Kriege, für die dieses Unheil tatsächlich das Ende ist. Für die geht es danach nicht weiter. Die kennen den Retter nicht. Die kennen die Hoffnung nicht. Auf einigen Zetteln auf dieser Flipchart schon auch das Thema Allversöhnung. Tatsächlich ist das gerade wieder ein bisschen im Trend. Es gibt gerade große Theologen, die aufstehen und gute Bücher darüber schreiben und argumentieren, dass wir doch an die Allversöhnung glauben sollten. Gibt es etliche Podcasts dazu und so weiter und so fort, die sagen, ey, am Ende gewinnt die Liebe Gottes alles und im Gericht geht es am Ende für alle gut aus. Am Ende ist die Hölle leer und der Himmel ist übervoll. Gott kommt für alle Menschen zu seinem Ziel. Auch darüber könnte ich jetzt noch lange, lange reden und in den Diskurs gehen und einen ganzen Vortragsabend dazu machen. Kurz gesagt, so verführerisch und so schön diese Theorien auch klingen, sind sie, wenn wir die ganze Bibel lesen, wenig haltbar. Man müsste wirklich, wirklich viele Bibelstellen überlesen, sie sehr anders deuten oder irgendwie hinbiegen. Also darin müsste man richtig gut sein, in Sachen überlesen. Die Art und Weise, wie die Bibel schreibt über das Gericht Gottes, tatsächlich über Himmel und Hölle. Darüber, dass Gott uns noch eine Gnadenzeit erlässt, um uns für ihn zu entscheiden und ein Leben mit ihm zu leben. Der Fakt, wie darüber geschrieben wird, mit welcher Traurigkeit und mit welchem Schmerz darüber, dass Menschen tatsächlich verloren gehen, der ist so klar. Ich wünsche mir für dich, dass du den Schmerz wieder fühlst. Dass dich innerlich zerreißt darüber, dass Menschen verloren gehen. Dass dein Gebet nicht nur ist, Gott, komm endlich wieder und richte diese Welt, sondern Jesus, bitte komm noch nicht wieder. Lass uns noch all die Kriege und all die Hungersnöte und all die Erdbeben erleben, weil es gibt immer noch Menschen, die dich nicht kennen. Sei gnädig und geduldig mit uns. Die Bibel ist so klar, dass es Menschen gibt, die kennen Jesus. Und die glauben an ihn. Die sind keine besseren Menschen, auf gar keinen Fall. In keiner Weise. Und doch dürfen sie am Ende zu Gott eintreten und in Ewigkeit bei ihm leben. Und die Bibel ist klar, wer da nicht hin will, wer da nicht hingeht zum Leben, der ist in Ewigkeit tot. Die Bibel nennt es Hölle. Oder ewige Verdammnis. Und das will heute keiner mehr hören, weil es klingt super lieblos. Die Liebe besteht darin zu sagen, ich habe eine Einladung. Die Adresse ist klar. Der Name ist klar. Es ist Jesus. Auch in der Zeit Jesu haben viele die Hoffnung gehabt, dass Jesus jetzt bald wiederkommt. Und dann kam er nicht. Und dann gab es irgendwie Fragen. So, warum? Hat er es irgendwie verpasst? Hat er den Termin irgendwie verplant? Hat er Besseres zu tun? So schreibt Petrus in seinem Brief, der Herr zögert seine Zusage nicht hinaus, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat noch Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Neben die Wachsamkeit und die Treue und die Vorbereitung sind uns die Endzeitreden gegeben, ist die Offenbarung geschrieben, um uns freudig zu stimmen und hoffnungsvoll auf ein gutes Ende und auch gleichzeitig, um die Sehnsucht nach Glauben zu pushen. Für dich selber und für die ganze Menschheit. Denn eins ist klar, egal wo du dich einordnest theologisch, wann, wo, wie die Endzeit ist und wo wir uns darin befinden, eines ist klar, du lebst in deiner ganz persönlichen Endzeit. Und die könnte morgen sein. Deine Tage sind gezählt. Wenn sich in den letzten 5 Minuten nichts geändert hat, ist die Sterbequote bei Menschen bei 100%. Du wirst sterben. Vielleicht noch bevor Jesus wiederkommt und vielleicht ist das Kommen Jesu dein Ende. Ich habe vorhin gesagt, es gibt einige Themen in dieser ganzen Eschatologie, die ist nicht so heilsrelevant. Die ist nicht so wichtig. Darüber können wir uns streiten, können diskutieren, können unterschiedlicher Meinung sein und die stehen lassen. Und es gibt aber Themen, die sind heilsrelevant. Die sind wichtig. Das ist, dass Gott dich liebt. Über alle Maßen. Dass er dich geschaffen hat und dich will. Dich wirklich will. Von Herzen will. Dass aber eine Trennung passiert ist zwischen dir und Gott. Durch Schuld und Sünde und Versagen. Und dass die Menschheit gesagt hat, wir wollen eigentlich selber Gott sein. Wir wissen es besser. Und dafür kam Jesus höchstpersönlich auf die Erde. Gott wurde Mensch, um am Kreuz zu sterben und zu sagen, ich nehme all die Schuld, all die Scham, all die Verletzungen, all die Kriege, die waren und die noch kommen werden, all den Mord, all die Lüge, all den Diebstahl nehme ich auf mich und bezahle dafür. Damit der Weg frei ist. Damit du nur sagen musst, ja, hier bin ich. Ich nehme die Einladung an. Die Frage, die sich stellen wird, ist, hast du ganze Sache damit gemacht? Hast du ganze Sache mit Jesus gemacht, wenn du vor ihm stehst? Kennt er dich? Kennst du ihn? Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Zum Vater kommt man nur durch mich. Kennst du ihn? Kennst du den Weg und die Wahrheit? Wir haben hier hinten im Gottesdienstsaal so ein Mosaik. Und das sind keine fliegenden Croissants, sondern das sind Öllampen. von denen manche brennen und manche nicht. Und sie versinnbildlichen die Geschichte von 10 Frauen, die auf Jesus warten. Das ist eine Metapher. Und manche davon haben genug Öl in ihren Lampen und manche zu wenig. Und die, die zu wenig haben, die kommen dann zu spät und dann ist Jesus schon gekommen und dann kommen sie zu ihm und klopfen an die Tür sozusagen, an die Himmelspforte. Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Ich wünsche mir, dass du heute noch die Entscheidung triffst zu sagen, ich will diesen Jesus kennen. Wenn er wiederkommt oder meine Tage gezählt sind, wenn ich vor ihm stehe, will ich sagen, ich kenne dich. Und er sagt, ich kenne dich auch. An anderer Stelle macht Jesus klar, wen er kennt. Und zwar, er kennt den, die ihn vor anderen bekennen. Wenn du sagst, ich kenne Jesus, ich folge ihm nach, ich liebe ihn von ganzem Herzen, dann wird Jesus sagen, und ich kenne dich auch. Ich will schließen mit einem Bibelvers aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, und so wie jeder Mensch einmal sterben muss und dann vor Gericht gestellt wird, so wurde auch Christus, der Messias, einmal geopfert, um sich die Sünden von vielen aufzuladen. Am Kreuz vor 2000 Jahren. Wenn er dann zum zweiten Mal erscheint, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird denen die endgültige Rettung bringen, die auf ihn warten. Deswegen lass uns warten. Lass uns aktiv erwarten, dass er wiederkommt. Lass uns wachsam sein und uns vorbereiten. Lass uns vorfreudig und hoffnungsvoll sein auf dieses gute Ende hin. Und lass uns sehnsüchtig verkündigend sein, sehnsüchtig nach Glaube. Eine wartende Gemeinschaft. Und vielleicht hast du noch nie deine Entscheidung getroffen für Jesus. Dann werde ich einladen, das vielleicht heute zu tun. Heute zu sagen, ich gehe diesen Schritt, diesen Vertrauensschritt. Ich weiß noch nicht alles, habe noch nicht alles verstanden, aber ich will ihn kennen. Ich will meine Ewigkeit im Friedensreich verbringen. Und triff die Entscheidung. Das ist nur ein kurzes Gebet. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu und wir können über Fragen sprechen. Ich bete gerne für dich und wir gehen die nächsten Schritte. Und für alle anderen lade ich uns ein, dass wir jetzt beten. Dass wir still werden. Und Gott fragen, hey, was hast du in diesem Thema für mich mir aufs Herz gelegt? In diesem ganzen Riesenthema Endzeit. Was hat es damit auf sich? Was willst du heute in mir bewegen? Wachsamkeit, Freude, Schmerz, was auch immer. Was legst du mir aufs Herz? Deswegen bete ich jetzt, dann sind wir still und du kannst mit Gott darüber ins Gespräch gehen. Und dann bete ich nochmal und dann kommt Madeleine hoch und macht die Abschlussmoderation für den Gottesdienst. Wir beten. Jesus, wir danken dir. Danken dir für diese Reden. Danken dir für die Warnung und die Vorbereitung, die du uns gibst. Danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der auch durch den Schmerz und das Unheil hindurchträgt und dass du es zu einem guten Ende führen wirst. Hier sind wir und beten, dass du in unsere Herzen hineinsprichst, was für jeden Einzelnen jetzt gerade dran ist, was du bewegen möchtest durch deinen Geist. Herr, hier sind wir. Wir hören. Und Herr, wir tun Buße, da wo schon unsere Liebe erkaltet ist, da wo uns schon Menschen egal geworden sind. Und wir bitten darum, lass uns das neu fühlen, den Schmerz darum, gepaart mit der Hoffnung auf dieses Gericht, auch den Schmerz darum, dass dich noch nicht alle kennen. Wir bitten, leg uns konkrete Menschen aufs Herz, für die wir beten können, für die wir einstehen können und wo wir dich verkündigen dürfen. Danke, Jesus. Danke für das Kreuz. Danke, dass du alles getragen hast, dass der Weg frei ist, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir dir hinterher nachlaufen dürfen. Jesus, ich freue mich auf den Himmel mit dir. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du treu bist. Jesus, wir lieben dich. Deswegen beten wir dich an, geben dir Lobpreis und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.